Psst, darüber spricht man nicht.
Oh doch, und wie wir das tun.
Im Pelvic Talk Podcast sprechen wir über die Geheimnisse des Beckenbodens
und zeigen dir, dass es definitiv nichts zu schämen und verschweigen gibt.
Hallo liebe Judith.
Hallo Lena.
Hallo liebe Pelvic Queens. Wir freuen uns, dass ihr bei unserer zweiten Pelvic Talk Folge dabei seid. Und es wird gleich sehr thematisch, denn heute dreht sich alles um
den Beckenboden. Wie kann es anders sein?
Genau, wir haben uns gedacht, bevor wir so richtig in diese Beckenboden-Themen starten, ist es doch einmal wichtig herauszufinden, was ist denn jetzt eigentlich der Beckenboden?
Lena, was ist so für dich der Alltagshack oder wo findest du, dass der Beckenboden eigentlich am wichtigsten ist?
Wie viele Möglichkeiten habe ich zu sagen?
Zwei.
Boah, schwierig.
Okay, drei.
Der Beckenboden kommt zu viel in den Einsatz, aber ich würde mal sagen, muss ich es ranken
Nein.
von der Wichtigkeit?
Nein.
Okay. Ich sage mal zum Beispiel beim Sex.
Gehe ich ganz detto mit dir?
Zweitens, wenn ich zum Beispiel im Fitnessstudio schwere Gewichte hebe, beziehungsweise auch stemme, also nicht nur heben, sondern auch stemme, wo ich übrigens immer merke, dass mir das schon schwerfällt, dann auch dabei den Beckenboden zu aktivieren.
Ja, das kenne ich. Ich habe heute in der Früh gerade rumänische Deadlifts gemacht und versuche dann natürlich auch immer ein bisschen auszutesten und zu probieren. Und es ist schon herausfordernd, wenn vielleicht der Kopf noch nicht ganz fit ist. Aber ja, kann ich gut verstehen.
Auf das ganze Thema kommen wir eh auch noch genauer, weil Beckenboden ist auch beim Sport sehr wichtig. Da ist die Judith die Expertin. Okay, aber zu meinem dritten Alltagsgebrauch vom Beckenboden würde ich auch sagen, bei meiner Körperhaltung, weil das auch etwas ist, wo ich täglich dran arbeite, dass ich schön aufrecht bin. Jetzt muss ich mich gleich wieder gerade hinsetzen. das würde ich auch noch sagen.
Okay, also ich höre schon ein bisschen raus, du findest auch im Beckenboden sehr, ja, spezifisch, aber trotzdem auch ganz alltäglich, oder? Also man kann ihn brauchen beim Trainieren und auch wenn man ihn wirklich gut aktiviert, aber eben auch bei so Kleinigkeiten im Alltag wie die Haltung.
Oh ja, also er ist wirklich, finde ich, jetzt wo ich auch mehr über ihn weiß oder die letzten Jahre mehr über ihn gelernt habe, wirklich im ganzen Alltag auch aktiv und notwendig.
Ich vergleiche ihn ja immer gern mit einem Geschirrspüler irgendwie.
Ich glaube, das musst du uns jetzt erklären.
Naja, nicht nur als Mama, sondern auch so bin ich ein totaler Geschirrspüler-Fan, oder? Wenn irgendwie eine Box oder ein Geschirr nicht geschirrspülertauglich ist, dann kommt es bei mir nicht in den Haushalt. Und er läuft
gut.
Ja schon, oder? Man schaltet ihn ein, zwei, dreimal gefühlt täglich ein. Und letztens war es auch wieder so, dass das einfach undicht war. Und es ist wirklich unten die Dichtung rausgegangen und das ganze Wasser ist raus.
Oh Gott.
Wie aus einem Springbrunnen oder besser gesagt einen Wasserfall. Und da habe ich wieder gemerkt, wow, es ist so ein Alltags-Muss-Gegenstand, der Geschirrspüler. Und irgendwie ist auch der Beckenboden so.
Pelvic Queens, ich glaube, ihr könnt da auch relaten. Also mir tun alle immer leid, die keinen Geschirrspüler haben.
Ja, und da musst du dir vorstellen, der Beckenboden ist einfach wie der Geschirrspüler im Körper. Er ist so alltäglich, er ist immer vorhanden, man macht sich irgendwie keine Gedanken.
Mhm.
Er ist beim Sporteln da, er ist beim Husten da, er ist während einer Schwangerschaft da. Und plötzlich, wenn er entweder schmerzt oder vielleicht nicht mehr so stabil ist, dann wird er erst bemerkbar. Und für mich ist das immer so, ja, wie ein Geschirrspüler zu vergleichen.
Eigentlich ein toller Vergleich, den nehme ich mir mit.
Und für euch, liebe Pelvic Queens, haben wir eben heute das Thema Hallo Beckenboden und ihr werdet heute erfahren, wo liegt dieser Beckenboden, ultraschönes Wort, eigentlich, dann wie ist der Muskel aufgebaut, das bedeutet, gibt es verschiedene Schichten und was sind die Aufgaben beziehungsweise auch die Muskelfasern, denn das müssen wir ja wissen zum Trainieren und am Schluss
ganz, ganz wichtig, also dranbleiben, bekommt ihr unsere Top 3 Tipps für einen ausgeglichenen und gesunden Beckenboden.
Und der dritte Überblickspunkt, Lena, jetzt ist deine Singeinlage, die du so toll geübt hast erst.
Head, shoulders, knees and toes, knees and toes.
Danke, es ist gelungen. Ja, der Beckenboden, wie ja die Lena erst schon gesagt hat, hat ganz viel eben mit Körperhaltung und aber auch anderen Körperteilen zu tun. Das ist der Überblick.
Sehr gut. Bevor wir jetzt aber so richtig in das Thema starten, Judith, würde mich noch interessieren, was sind denn deine 3 wichtigsten Alltagssituationen für den Beckenboden?
Definitiv auch der Sport, weil ich wirklich fast jeden Tag mich aktiv bewege. Also da ist der Beckenboden wirklich ein großer Bestandteil, gerade jetzt so nach der Geburt. Dann muss ich mich auch immer an der Nase nehmen, mit dem WC gehen, also mit dem Klo gehen, WC gehen, auf das WC gehen oder aufs Klo gehen, dass ich nicht zu oft gehe, weil auch mein Sohn ist so ein, er ist schon so lustig, er ist ja jetzt 1,5 und immer wenn er wo eine Tür sieht oder was Blaues, was ein bisschen ausschaut wie so das WC-Zeichen, sagt immer, Mama Lulu.
Wirklich?
Ja, richtig lustig.
Ja.
Und wir waren gerade eben im Urlaub auch und dann sind wir auch vor einem Klo gestanden und mein Mann ist aufs Klo gegangen und er schaut mich so, Mama Lulu. Und da denke ich mir so, geh ich so oft aufs Klo?
Darf ich dir jetzt einmal was gestehen? Auch mir ist das schon aufgefallen.
Ja,
dass du oft aufs Klo gehst.
Und ich merke auch, das ist sehr periodenspezifisch. Also wenn ich kurz vor meiner Periode stehe, ist es häufiger, da muss ich mir wirklich, also versuche ich wirklich, dass ich bewusst darauf achte, dass ich eben nicht mehr als 8-mal gehe. Mhm. Und also da ist er auch, kommt er bei mir im Alltag auch sehr zu tragen.
Genau, und warum Judith jetzt gerade gesagt hat, nicht mehr als 8-mal. Es wird ja immer über diese typische Frauenblase gesprochen, aber man weiß, dass man, wenn man mehr als 8-mal am Tag aufs WC geht, das eigentlich schon ein Hinweis für eine überaktive Blase ist, also dass man die Blase zu oft entleert. Und das sind dann eben die Sachen, wenn man sagt, ach, vor dem Podcast aufnehmen, ich gehe nur schnell aufs Klo.
Heute war ich nicht.
Ah ja, stimmt, vor dem Kaffee herrichten war es noch schnell. Ja. Nein, aber genau. Liebe Pelvic Queens, auch wir sind nicht perfekt. Auch wir lernen immer weiter. Genau. Was mich noch interessieren würde, du hast ja jetzt schon ein Kind geboren, ich noch nicht, aber hattest du schon mal Kontakt bei dir selber mit einem gewissen Beckenbodenproblem? Du hast jetzt schon erwähnt, du gehst vielleicht öfters häufig, aber hattest du sonst schon mal das Problem von Tröpfchenverlust, Schmerzen, zum Beispiel beim Einführen von OB?
Also Tröpfchenverlust nicht. Das Einzige, wo ich wirklich gemerkt habe, dass zwei Sachen, wenn ich jetzt so das Revue passieren lasse, war relativ rasch nach der Geburt, habe ich natürlich gleich wieder versucht, den Beckenboden zu aktivieren und bin eher sehr auf die Aktivierung gegangen und auch ins Training. Und da habe ich schon gemerkt, ich bin jetzt kein Dehn-Fan und auch kein Relax-Fan an dieser Stelle.
Okay.
Und da habe ich schon gemerkt, okay, ich bekomme ein leichtes Unterleibsziehen und da habe ich wieder gewusst, okay, ich habe zu viel gemacht.
Ja.
Und also das war wirklich eher das.
Mhm.
Und bei dir?
Ja, also mir ist das auch schon mal aufgefallen. Ich habe tatsächlich als Kind, wenn ich viel lachen musste, manchmal Tröpfchen in der Hose gehabt.
Okay, jetzt auch noch?
Nein, wobei es mir einmal auch wieder passiert ist. Und wir sagen ja immer, einmal ist schon das Zeichen auch, dass etwas nicht passt. Und ich habe ja auch Fortbildungen gemacht zur vaginalen Palpation. Da ist eigentlich immer rausgekommen, dass ich einen starken Beckenboden habe.
Stimmt, ich kann mich erinnern, wie ich es gespürt habe.
Diese Story habt ihr bei der ersten Folge schon erfahren. Genau. Wobei ich selber davon überzeugt bin, dass ich eher zu einem verspannten Beckenboden neige und deswegen die Probleme habe. Weil auch eine Kollegin, mit der ich mal diese Technik auch geübt habe, gesagt hat, ich habe Stahlseile als Beckenboden. Danke dafür. Ja, aber ihr seht, Beckenbodenprobleme sind sehr, sehr vielseitig. Die können wirklich in alle Richtungen gehen. Ihr habt schon rausgehört, das kann eine überaktive Blase sein, wo natürlich dann auch die Blase mit eine Rolle spielt. Schwäche, Es kann ein verspannter Beckenboden sein, Schmerzen beim Sex, Schmerzen im unteren Rücken oder im Unterleib, so wie du es beschrieben hast.
Menstruationsschmerzen.
Ganz großes Thema. Oder eben auch beim Sport. Und diese Vielseitigkeit möchten wir zukünftig in unserem Pelvi-Talk-Podcast natürlich auch aufgreifen. Wir sind da immer ganz happy, wenn ihr uns auch Themenvorschläge schickt. Gerne über Social-Media-Kanäle, über eine DM oder unter office@pelvicwins.com per Mail. Und wir hoffen, dass wir da ganz viel aufklären und besprechen können. Und vielleicht kommen wir zwei ja dann auch drauf, dass wir da noch einiges selber verbessern haben können.
Ja. Liebe Pelvi-Queens, wenn ihr jetzt den Pelvi-Talk-Podcast zu Hause hört, dürft ihr gerne mal aufstehen. Denn wir schauen uns jetzt gleich mal an, wo liegt denn unser Beckenboden eigentlich? Und Lena führt euch da jetzt mal durch, wie man denn das Gebiet des Beckenbodens ertasten kann.
Der Name sagt es ja eigentlich schon ganz gut. Becken, Boden. Das bedeutet, wir haben ja unser knöchernes Becken. Das besteht aus zwei Teilen, die sich hinten am Kreuzbein verbinden, beziehungsweise vorne am Schambein. Und ihr könnt es jetzt einmal probieren, vom Bauchnabel weiter hinunter zu tasten, bis ihr eine knöcherne Kante spürt. Das ist euer Schambein, die Symphyse. Wenn ihr dann einmal hinten auf die Gesäßbacken, Pobacken greift, dann könnt ihr eure zwei Sitzbeinhöcker spüren. Die spürt man besonders gut auch, wenn man länger mal auf einem harten Sessel sitzt. Und dann krabbelt ihr mit euren Fingern hinten auf der Wirbelsäule so weit hinunter, dass ihr wirklich zum letzten Steißbeinspitzel kommt. Das tut mir heute besonders weh, das Steißbein. Also wer da schon mal draufgefallen ist, kennt das auch vielleicht, diesen Schmerz. Und das sind die vier knöchernen Punkte, wo der Beckenboden das Becken nach unten verschließt.
Und wir sagen ja auch immer, man kann die Handflächen ineinander falten und ein Schüsselchen bilden. Und auch das, liebe Pelvi-Queens, könnt ihr jetzt gleich mal ausprobieren. Denn wir bekommen auch oft die Frage, wie groß der Beckenboden ist.
Und da staunen viele.
Und eben, wenn ihr einmal so ein Schüssel bildet, dann kann man wirklich sehen, dass circa eben mit den zwei Handflächen euer Beckenboden diese Größe hat.
Genau. Judith, man sagt immer der Beckenboden. Es gefällt mir ja schon nicht, dass der eine männliche Form hat vorne. Aber vielleicht kannst du uns sagen, warum ist diese Ausdrucksweise eigentlich nicht ganz richtig?
Ja, weil der Beckenboden klingt ja ziemlich, als wäre es ein großer Muskel, ein Konstrukt und ziemlich global. Und das ist wirklich nicht so, denn wir können den Beckenboden in ganz, 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 ganz viele Muskeln teilen. Und zur Einfachheit halber und auch fürs Training dann teilen wir ihn in drei Muskelschichten. Also nicht nur wir, sondern alle, die sich mit dem Beckenboden und der Trainings und den Trainingseinheiten vom Beckenboden beschäftigen. Aber prinzipiell hat er eben drei verschiedene Schichten und auch verschiedene Aufgaben.
Die erste Schicht, die ist unter der Haut und die verläuft eben hinten vom Steißbein, das ihr schon auch ertastet habt, bis vorne zum Schambein, das heißt von hinten nach vorne. Und da finden wir auch schon unsere drei Körperöffnungen, nämlich
ganz hinten haben wir den After. Also da haben wir wirklich so, und das könnt ihr euch vorstellen, das ist so ein Muskel, der ringförmig ist, der wirklich gut verschließt und wieder aufmacht. Dann kommt die
Vagina, unsere zweite Körperöffnung, und ganz vorne
haben wir noch die Harnröhre.
Und die äußere Schicht hat natürlich auch schon eine Wirkung für die Kontinenz, aber sie ist besonders für die sexuelle Funktion da. Sprich, diese Muskeln schwellen bei sexueller Erregung an und erhöhen so die Empfindsamkeit beim Sex. Da haben wir schon die erste Funktion auch vom Beckenboden, nämlich bei der Sexualität.
Genau, die zweite Funktion ist eben, was du schon angesprochen hast, die Kontinenz. Also was heißt Kontinenz? Dass man wirklich alles an Flüssigkeiten, an Wind, an Stuhl zurückhalten kann, wenn man es möchte. Und dann eben auch wirklich locker lassen kann, sich der Beckenboden öffnen kann, dass die Ausscheidung passiert oder eben, dass man auch Harn lassen kann. Plus natürlich auch während der Geburt hat diese Schicht eine tragende Rolle.
Habe ich dir schon mal die Geschichte von meiner Patientin erzählt in der Praxis?
Welche? Also ein paar schon, aber noch nichts, was mir jetzt zu der Schicht einfallen wird.
Ich hatte mal eine Patientin, die war schon Anfang 70 und hat zum ersten Mal Beckenbodentraining gemacht mit mir. Und ich habe eben mit ihr auch diese Schichten besprochen. Ich finde, es ist immer ganz wichtig, dass man so ein bisschen ein Bild vor den Augen hat, weil es eben so ein eingepackter Muskel ist. Und habe mit ihr auch die Körperöffnungen besprochen. Und erst bei der nächsten Einheit hat sie zu mir gesagt, zu Beginn der Einheit, wissen Sie, jetzt muss ich Ihnen was verraten. Erst nach dem letzten Mal ist mir bewusst geworden, dass ich als Frau 3 Körperöffnungen habe. Ich dachte immer, ich habe nur 2.
Ja, ein Mythos, oder? Okay, crazy. Aber ja, an alle Pelvic Queens da draußen, wir haben 3 Körperöffnungen.
Aber das sieht man auch noch einmal, wir sind schon so in unserer Bubble, aber es gibt halt wirklich viele, viele Frauen, die sich nicht mit diesem Thema auseinandersetzen, was ich auch verstehe.
Was doch immer so Tabuthema ist, oder?
Genau, ja. Genau, vielleicht gerade in dieser Generation. Aber das könnt ihr euch, liebe Pelvic Queens, auch mitnehmen. Ihr helft uns ja immer fleißig auch bei der Aufklärung. Frauen haben 3 Körperöffnungen, Männer haben übrigens auch einen Beckenboden, aber nur 2 Körperöffnungen. Zeit, den Beckenboden nun aber wirklich wahrzunehmen. Wir kommen zu unserer ersten Übung, liebe Pelvic Queens, zu meiner Lieblingsübung, zur Ampel. Stelle dir dafür vor, dass deine 3 Körperöffnungen eine Ampelfarbe haben. Die Harnröhre ist das rote Licht, die Vagina das gelbe Licht und der Afterschließmuskel das rote Licht. Wir lassen jetzt alle Lichter einzeln leuchten. Hier haben wir ein paar visuelle Vorstellungsbilder, damit du deine Körperöffnungen besser aktivieren kannst. Beim Harnröhrenschließmuskel stellst du dir vor, du musst eine Harnprobe beim Arzt abgeben. Du pinkelst in das Becherchen. Das ist natürlich schnell voll, das heißt, du musst deinen Harnstrahl aktiv unterbrechen, damit du es wieder herausziehen kannst. Stelle dir also vor, wie du den Harnstrahl aktiv unterbrichst. Aber Achtung, das machen wir wirklich nur in der Vorstellung. Bei der Vagina kannst du dir vorstellen, dass du ein Tampon darin hast. Du ziehst an dem Schnürchen und möchtest aber nicht, dass es rausgeht. Darum musst du die Muskeln rund um die Vagina gut aktivieren. Und wir kommen zum After, mein Lieblingsvorstellungsbild. Stelle dir vor, du hast zu Mittag oder am Abend eine gute Bohnensuppe gegessen. Doch die macht sich jetzt bemerkbar. Das Kinodate mit deinem Partner oder deinem Gspusi steht an und plötzlich merkst du, dass sich die Bohnensuppe bemerkbar macht. Darum musst du einen Wind zurückhalten. Also spanne auch diese Muskeln an. Wenn du jetzt diese Körperöffnungen einzeln noch nicht so gut spürst, nicht den Kopf in den Sand stecken, liebe Pelvic Queen. Übung macht die Meisterin. Und du wirst sehen, diese Ampelübung kannst du in deinen Alltag super integrieren. Also lasse die Lichter schön leuchten.
Ich würde vorschlagen, wir hüpfen zur zweiten Schicht. Und ich finde, du erklärst sie immer so cool. Also, zweite Schicht, Lena.
Genau, die zweite Schicht fungiert ein bisschen wie ein Trampolin. Die geht jetzt von Sitzbeinhöcker zu Sitzbeinhöcker und vor zum Schambein. Das heißt, die ist so dreiecksförmig und schaut auch ein bisschen aus wie ein Trampolin. Und die Funktion spiegelt auch das Trampolin wieder gut wider.
Wieder gut wieder, ja. Sie spiegelt die Funktion wieder.
Denn
sie ist nämlich dafür verantwortlich, dass wenn man eben springt, hüpft oder auch Stoßbelastungen wie Husten und Niesen erfährt, dass da der Beckenboden gut reagieren kann. Das bedeutet, der Beckenboden spannt da immer wirklich so ganz, ganz kurz vor der Belastung an, wenn er intakt ist, Ausrufezeichen. Und bei einer Schicht, die nicht intakt ist, passiert eben genau dann das Problem, dass man vielleicht, wenn man hüpft am Trampolin oder lachen muss oder niest, dass da plötzlich ein Tröpfchen verloren geht.
Genau, darum nennt man dieses Krankheitsbild unter Anführungszeichen ja auch Belastungsinkontinenz. Aber ihr könnt es ganz einfach einmal ausprobieren, nämlich trocken zu husten und spürt einmal zu eurem Beckenboden, ob ihr wahrnehmen könnt, wie er dazu dann wirklich auch anspannt und schützt.
Und falls ihr da das Gefühl habt, ihr spürt das nicht richtig, dann könnt ihr auch gerne unsere kostenlose Vorab-Analyse verwenden. Die ist auf unserer Website zu finden, dauert 2 Minuten und ihr könnt einfach ganz unverbindlich einmal herausfinden, braucht euer Beckenboden Unterstützung, sind alle Schichten intakt oder passt es genauso, wie ihr bis jetzt euren Beckenboden geliebt und gelebt habt, oder eben, wenn es ein Thema ist, welches Thema betrifft dich gerade? Zu finden eben auf
www.pelvicqueens.com. Gleich auf der Home-Seite groß zu finden. Ich würde vorschlagen, wir gehen zur dritten Schicht, die größte Schicht vom Beckenboden. Warum?
Hier ist wirklich der Beckenboden so zu sehen wie das Schüsselchen, wie wir angefangen haben. Die dritte Schicht schaut aus wie eben das Schüsselchen, das Körbchen und hat auch so eine tragende Rolle wieder, wie ein Korb. Denn was trägt denn die dritte Schicht?
Unsere Organe.
Unsere Organe sind dann im kleinen Becken die Gebärmutter, der Enddarm, die Blase.
Genau. Aber man darf auch nicht unterschätzen, das ganze Gewicht der anderen Bauchorgane, wie zum Beispiel der Darm, die Leber und so weiter. Also das drückt natürlich alles nach unten und der Beckenboden hält das an Ort und Stelle. Funktioniert das nicht, dann spricht man von einer Senkung. Das bedeutet, die Organe senken sich dann tatsächlich ab. Auch darüber werden wir einmal eine eigene Folge machen. Ist ganz ein spannendes Thema, wo man auch vielen, vielen Frauen wirklich sehr, sehr gut und nachhaltig helfen kann.
Und dass nicht alles so theoretisch ist, dürft ihr, liebe Pelvic Queens, gleich mal euer Becken ein bisschen kreisen, egal ob ihr gerade gemütlich liegt, sitzt oder steht.
Bitte die, die im Auto sitzen, nicht mitmachen.
Und ihr könnt da einfach mal spüren, wie bewegt sich euer Becken.
Genau. Ich finde ja eigentlich das Bild vom Körbchen immer sehr, sehr passend. Es zeigt irgendwie diese Verwobenheit der Beckenbodenmuskeln und Schichten und dass sie wirklich auch in einem System arbeiten. Also man kann sich das nicht so vorstellen, dass jetzt wirklich jede Schicht alleine dafür zuständig ist für die Aufgabe, sondern es arbeitet trotzdem natürlich in einem System. Und Körbchen hat immer was Tragendes und das ist eine Eigenschaft vom Beckenboden, die, glaube ich, ganz besonders ist, dass es eben die Organe trägt. Und stabilisiert.
Ihr dürft das Beckenkreisen aufhören und gleich ein Häkchen drunter machen. Ihr habt eure innerste Schicht jetzt super aktiviert. Und auch weil du gesagt hast, eine tragende Rolle, finde ich auch immer total wichtig, den Aspekt beim Beckenboden mit einzubedenken, dass er ja eigentlich unseren Oberkörper mit unserem Unterkörper verbindet, also nicht trennt, sondern verbindet. Mhm. Und da hüpfen wir auch zu deiner Songeinlage.
Ja, gerne. Aber ich denke, vorher ist es vielleicht Zeit, den größten Mythos aufzuklären. Trommelwirbel.
Was ist der größte Mythos?
Der Beckenboden ist ein Muskel wie jeder andere Muskel im Körper und man kann ihn trainieren. Das ist, glaube ich, eine Information,
stimmt, ja,
die noch sehr, sehr wichtig ist. Der Beckenboden ist ein Skelettmuskel. Das Besondere ist, man kann ihn willkürlich trainieren. Und er arbeitet aber auch unwillkürlich, sonst würden wir ständig Hahn, Stuhl oder Wind verlieren. Und das ist, glaube ich, eine Eigenschaft, das können wir jetzt gleich einmal aufklären. Alles ist gut, ihr könnt den Beckenboden trainieren. Es ist ein normaler Skelettmuskel.
Genau, und ein Skelettmuskel heißt, das ist wie ein Muskel wie euer Bizeps. Das heißt, der ist quergestreift und die Muskelfasern, die können immer noch mehr werden, dicker werden, wie man so sagen möchte. Und er kann sich, genau, und er kann sich aufbauen.
Jawohl. Aber jetzt, Head, Shoulders, Knees and Toes, Knees and Toes. Kommen wir zum Zusammenhang vom Beckenboden zum restlichen Körper. Da predigen wir ja immer,
ja,
wirklich, dass wie wichtig das auch ist.
Und ich wollte gerade sagen, ich fange bei den Toes an und jeder, der mir ja schon ein bisschen kennt oder so auch meine Geschichte verfolgt, weiß ja, dass Englisch nicht mein Spezialgebiet ist. Also wir fangen nicht bei den Zehen, sondern bei den Füßen an.
Genau. Aber erklär uns doch einmal, wie hängt der Beckenboden mit den Füßen zusammen?
Da kommt das Wort Spiraldynamik vor.
Wow, Spiraldynamik. Tolles Wort.
Ja, aber was heißt das jetzt? Also wir sind wirklich eben im Körper ja verbunden und es bedeutet, dass auch das Fußgewölbe, also wirklich wie der Fuß aufgerichtet ist. Man kennt das ja, dass man so ein Loch oder eine Höhle hat im Fußgewölbe. Und das bedeutet, dass das Quergewölbe vom Fuß total gut ist. Und das Quergewölbe und die Fußstellung hat dann einen Einfluss auf den Beckenboden, wie aktiv oder eben nicht aktiv der ist.
Spannend. Füße ist ja, glaube ich, generell ein Thema, was total vergessen wird oder häufig vergessen wird. Aber auch in unseren Kursen, in unseren Online-Kursen haben wir immer Fußübungen mit dabei.
Und wenn wir jetzt von den Füßen weiter hoch hüpfen, was würdest du sagen, ist das nächste Gelenk, auf das man gut Acht geben muss beim Beckenboden?
Unsere Knie, weil wir uns da besonders die Beinachse anschauen.
Was heißt Beinachse?
Genau, es gibt ja die O-Beine oder X-Beine, sprich wenn die Knie eher nach außen ausweichen oder nach innen knicken. Und alleine diese Knieveränderung verändert auch die Stellung vom Hüftgelenk und das wiederum die Beckenstellung. Und so haben wir dann auch wieder die Wirkung auf den Beckenboden.
Du hast Hüftgelenke schon angesprochen. Ich finde, das ist gleich das nächste Gelenk. Also man sieht, denke ich, ganz gut, dass wirklich so Zentimeter für Zentimeter der Beckenboden wieder in irgendeinem Gelenk vorkommt. Und du hast eh schon gesagt, eben die Hüftstellung ist total wichtig. Was ich da auch noch als wichtig oder ja raustragen möchte an euch, liebe Pelvic Queens, ist auch die Hüftmuskulatur. Denn wie kräftig die Hüftmuskulatur ist, davon kann auch der Beckenboden wieder super profitieren und das ist einfach ein Mitspieler vom Beckenboden, also von den Beckenbodenmuskeln. Und auch da kann man oder soll man gezielt ein Augenmerk drauf legen.
Machst du das in deinem täglichen Training?
Täglich trainiere ich nicht meine Hüftmuskeln, aber ja, ich habe immer wieder, also generell finde ich, Hüftmuskulatur ist nicht nur für den Beckenboden, sondern eben auch für die Stabilität, für die Beinachse und auch für das, dass man vielleicht springt oder läuft. Und ich mache auch High-Impact-Sporten, ist einfach Hüftmuskulatur super wichtig.
Und jetzt darf ich dich ein bisschen aufbladeln, wie man so schön sagt.
Bladelt mich auf.
Du hast ja vorhin gesagt, dehnen magst du nicht so gerne. Für den Beckenboden wäre es auch sehr, sehr wichtig, die Hüftmuskeln nicht nur zu trainieren, sondern auch gut zu dehnen.
Danke für den Hinweis. Und ich erinnere mich an mein Training heute Morgen und ich habe wieder nicht gedehnt, weil ich dachte, lieber noch 10 Minuten trainieren statt dehnen.
Du bekommst jetzt immer eine Nachricht von mir, wenn du postest, dass du trainierst. Dehnen nicht vergessen.
Ei, ei.
Genau. Und von der Hüftstellung haben wir vorhin schon erwähnt, wird auch die Beckenstellung sehr stark beeinflusst. Und die Beckenstellung beeinflusst sehr stark unsere Körperhaltung. Körperhaltung habe ich ja am Anfang auch erwähnt, dass das für mich ganz ein wichtiges Thema ist. Wenn man sehr bucklig steht, kann der Beckenboden zum Beispiel auch schwerer reagieren, zum Beispiel beim Niesen oder Husten. Aber die starke Hohlkreuzposition mag er auch nicht besonders gerne. Da sind wir jetzt schon bei der Wirbelsäule.
Genau, also da bei der Wirbelsäule, finde ich, muss man immer ein bisschen unterscheiden oder aufteilen in unteren Part und oberen Part, also so Brustwirbelsäule, Halswirbelsäule, weil ja auch der Kopf ein Thema mit dem Beckenboden hat und eben, wie du schon bereits erwähnt hast, die untere Wirbelsäule, also Lendenwirbelsäule, wie sie so schön heißt, da ist eben die Neutralstellung total wichtig, denn je nachdem, wie stark man in einem Hohlkreuz oder in der Neutralposition ist, richten sich die Beckenbodenfasern einfach anders auf und sind von Haus aus aktiver.
Und wer sich jetzt denkt, oh ja, die Lendenwirbelsäule, die spüre ich eh immer so. Wir haben schon einige Kundinnen auch gehabt, die gesagt haben, mit dem Beckenbodentraining sind auch die Rückenschmerzen besser geworden. Also hier sieht man auch den starken Zusammenhang zum Rücken.
Genau, und der zweite Teil ist eben die Brustwirbelsäule, denn was wir euch noch nicht verraten haben, ist, dass jede Muskelschicht eine Reflexzone im Körper hat.
Spannendes Thema.
Genau, da verraten wir aber jetzt auch gar nicht mehr, aber so hängt eben auch die Brustwirbelsäule mit dem Beckenboden zusammen.
Und wenn wir schon die Reflexzonen auch erwähnen, da sind wir auch schon beim Kopf, denn auch das Kiefer, der Mundbereich und die Augenbrauen zählen zu den Reflexzonen vom Beckenboden. Aber die schauen wir uns wirklich mal genauer an. Da kann man super den Beckenboden auch beeinflussen, wenn man diese Körperteile auch mit stimuliert.
Und wir haben jetzt gefühlt den ganzen Körper durch, nur meinen Lieblingskörperteil neben dem Beckenboden haben wir vergessen, nämlich den Bauch.
Ah ja, der Rumpf.
Der Rumpf, genau. Was zählt denn alles zum Rumpf?
Der Rumpf besteht aus den Bauchmuskeln.
Aus den geraden Bauchmuskeln.
Schrägen Bauchmuskeln, seitlichen Bauchmuskeln, die ganzen Rückenmuskeln. Unser Zwerchfell, also unser Atemmuskel, zählt da auch ganz stark dazu. Und eben der Beckenboden.
Ich lieb's ja, wenn die Lena singt.
Ich glaube, ich werde jetzt mehr Gesangseinlagen.
Also wer das nicht möchte, der kann das gern kommentieren drunter.
Oh je. Genau. Immer wenigstens mal viele Kommentare.
Genau, wenigstens was. Und auch eben, wie gesagt, der Bauch. Der Bauch ist ganz tragend eben für die Stabilität, nicht nur, wenn man vielleicht schwanger ist oder gerade ein Kind geboren hat, sondern auch im Alter oder eben auch bei jungen Frauen, die vielleicht im Training sind, da gehört der Bauch auch separat richtig mittrainiert, dass der Beckenboden einfach ja eine gewisse Stabilität hat, aber auch nicht ja zu viel Druck erhält.
Spoiler, die nächsten Tage kommt auch eine ganz spannende Folge zur Rektusdiastase. Und da werden wir auf den Zusammenhang von Bauch und Beckenboden noch genauer eingehen.
Und jetzt haben wir ja wirklich alle Schichten, alle Interaktionen mit dem ganzen Körper gefühlt durch. Ich bin gespannt auf unsere 3 hotten Tipps für einen gesunden Beckenboden.
Hot, 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 wie wir so schön sagen. Genau, 3 Tipps, die einfach eigentlich zu integrieren sind in den Alltag, wo man aber schon den Beckenboden auch ganz, ganz gut unterstützen kann. Der erste Tipp, bitte Stifte zücken. Wir verlinken euch die Tipps gerne auch nochmal in den Shownotes. Und zwar der erste Tipp ist regelmäßige Aktivierung, aber auch Entspannung.
Ich notiere mir und unterstreiche mir die Entspannung.
Ich auch. Weil ich habe ja vorher gesagt, verspannter Beckenboden, Entspannung, da hapert es ein bisschen.
Tipp Nummer 2, auch einer meiner Lieblingstipps, ist keine enge Kleidung. Der Beckenboden hasst eingeengt zu sein. Ich sehe Lena schon wieder, denn Jersey Bund heute, gar keine enge Hose. Also Tipp Nummer 2, bitte aufschreiben oder dann nachlesen, keine enge Kleidung.
Und Tipp Nummer 3. Kein Pressen am WC. Wer kennt es nicht? Ich gehe noch schnell aufs Klo oder man geht zu zweit aufs Klo und möchte nicht die langsamere sein und dann presst man. Egal ob beim Hahn oder wie sehr häufig beim Stuhl. Das bitte unbedingt vermeiden. Wenn man das nämlich über längere Zeit macht, sprich Jahre, dann kann das wirklich zu Erschöpfung vom Beckenboden führen. Und dann zum Beispiel auch zu diesen Senkungsbeschwerden, die wir vorher erwähnt haben. Neigst du zum Pressen, Judith?
Ich merke, wenn mein kleiner Sohn immer sagt, Mama, Mama, und ich sitze am Klo. Mhm. Okay, meistens gehen wir gemeinsam, aber dass man schon versucht oder geneigt ist, dass man eben schneller ist, ja. Aber wir haben eben auch schon das Klohöckerchen für klein Raffaello, weil er ja auch schon manchmal geht. Und da ist, finde ich, der Hack einfach super, dass man Po ins Klo gibt, dann geht es einfach leichter.
Ich kenne es auch von der Arbeit, wenn der nächste Patient oder die nächste Patientin schon wartet und man muss dann doch schnell mal sich verabschieden. Betonung auf schnell, dann neige ich auch dazu. Muss ich mich immer an der Nase nehmen auch.
Das heißt nochmal, alle Tipps, regelmäßiges Aktivieren und Entspannen, keine enge Kleidung und kein Pressen am WC.
Das sind 3 Tipps, die könnt ihr sofort in den Alltag integrieren und ihr könnt dadurch den Beckenboden schon super gut unterstützen.
Als Abschluss würde ich noch einfach, weil mich das so fasziniert hat, meine erste Muskelkräftigungsgeschichte erzählen vom Beckenboden.
Erzähl.
Nämlich mein Patient, es betrifft zwar einen Mann, aber es hat mich so erstaunt, der ist in die Praxis gekommen, über 80 und knappe 90 und hatte als Thema, wir machen ja immer Zielanalyse, auch bei uns in den Kursen, und er hatte das Thema, er hat Erektionsstörungen.
Wie alt war er noch?
Ja, knappe 90. Und ich war auch sehr so, okay, ja, aber es hat ihn wirklich gestört.
Seriös, seid
ihr. Ja, total. Und wir haben dann über mehrere Monate Beckenbodentraining im stufenweise gemacht und wir haben das Problem erfolgreich gelöst. Und da sieht man einfach wieder die Faszination, dass der Beckenbodenmuskel wirklich ein Muskel ist wie jeder andere und man kann ihn auch im hohen Alter wirklich gut aufbauen, dass er wieder in seiner Funktion fähig ist.
Und der Sex hört auch nie auf.
Anscheinend.
Sehr schöne Geschichte. Und ich finde, das ist ein schöner Abschluss. Mit dieser Message können wir, glaube ich, unsere Pelvic Queens bis zur nächsten Folge verabschieden. Liebe Pelvic Queens, wir wünschen euch einen wunderschönen Tag. Achtet im Alltag einmal ein bisschen auf euren Beckenboden, baut die 3 Tipps mit ein und dann kann schon gar nichts mehr schief gehen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns ein 5-Sterne-Rating und aktiviere die Glocke. So verpasst du keine Pelvi-Talk-Folge. Wir freuen uns, wenn du uns auf unseren Social-Media-Kanälen Instagram, Facebook und TikTok folgst und uns entweder dort oder per E-Mail unter office@pelvicqueens.com deine heißen Fragen stellst. Bis bald und nicht vergessen, psst, sprich darüber!